Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Und da geht es jetzt um die deutsche Sprache in der Popmusik. So richtig cool war die ja eigentlich nie. Bis heute singen noch immer viele Musiker und Musikerinnen lieber auf Englisch, als sich zu ihrer Muttersprache zu bekennen. Aber es gibt natürlich doch auch jede Menge Beispiele.
Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versieht.
Stärker.
Ja, das eine oder andere haben Sie vielleicht erkannt. Das waren ein paar Beispiele, wie deutschsprachige Popmusik klingen kann. Jens Balzer ist bei mir, Buchautor und Journalist für die Zeit, für den Rolling Stone und auch für uns hier im Deutschlandfunk Kultur. Er hat ein Buch geschrieben über deutschsprachige Popmusik, das in dieser Woche erschienen ist. Schönen guten Tag.
Guten Morgen, hallo.
Ja, Schmalz und Rebellion, so heißt Ihr Buch. Damit haben Sie ja sozusagen schon mal zwei Pflöcke eingeschlagen, was die deutsche Sprache so leisten kann. Aber ich nehme mal an, es gibt auch noch ein bisschen was dazwischen, sonst wäre das Buch ja schnell fertig gewesen.
Ja, mich hat vor allem interessiert, Sie haben schon gesagt, warum über lange Zeit in Deutschland das auf Deutsch singen als so uncool galt. Ne? Das war gewissermaßen der Ausgangspunkt. Das kommt aus den 60ern, als die rebellierende Jugend den Rock'n'Roll entdeckte und vor allem die sogenannte Beatmusik und sich damit von der belasteten Elterngeneration und der belasteten deutschen Sprache absetzen wollte. Und danach kann man verfolgen, dann gab es dagegen dann Ende der 60er schon wieder Gegenreaktionen von linken Liedermachern, die wollten auf Deutsch das Proletariat zu erreichen. Die Krautrocker in den 70ern sangen dann am liebsten auf gar nicht oder in entlegenen, scheinbar entlegenen Sprachen wie Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch. Altgriechisch war auch dabei, da kann man echt viele Entdeckungen machen. Also es gab immer so ein sonderbar distanziertes Verhältnis zur eigenen Sprache, das was damit zu tun hat, dass man sich seiner eigenen Kultur eigentlich nicht so sicher war in Deutschland wie in vergleichbaren Ländern.
Da klingt jetzt schon so ein bisschen an, Sie haben das Ganze ja so chronologisch aufgezogen, vom Schlager der 50er eben bis heute, wo dann auf einmal Fragen der Identität und auch der kulturellen Aneignung immer mehr eine Rolle spielen. Haben Sie eigentlich persönlich eine Lieblingsdekade, also so eine Zeit, wo Sie sagen würden, da wurden die besten deutschsprachigen Songs geschrieben?
Ich habe zumindest beim Schreiben des Buches eine Dekade entdeckt oder wiederentdeckt, die mir völlig, also auch aus biografischen Gründen, Jahre 69, aber mit dem Schlager der 50er Jahre hatte ich nichts zu tun, gerade schon gehört, Rudi Schuricke, Capri Fischer. Ich hatte jetzt gerade den meisten Spaß wirklich dabei, mich nochmal durch die 50er Jahre zu hören und bin nochmal ein großer Fan von des Gesamtwerks von Katharina Valente geworden. Das ist wirklich tatsächlich auch dann so aus dem Blick der nachfolgenden Generation, das ist, der Nachkriegsschlager ist irgendwie so restaurativ und spießig und das ist völlig, völlig unterbewertet. So, das war so meine neue Entdeckung jetzt.
Sie haben ja schon angesprochen, ne, dass die deutschen Popmusiker da lange Zeit ein eher gespaltenes Verhältnis zu ihrer Muttersprache gehabt haben und das auch spielt eine Rolle, dass ja so in den 60er, 70er Jahren, da gibt es ja diese erschütternden Versuche von Leuten auf Englisch zu singen, die das gar nicht können.
Also, die Lords aus Berlin.
Aber haben Sie auch einen Grund dafür gefunden, woran das liegt, dass das Deutsche so uncool ist?
Nee, es liegt eben wirklich daran, dass Englisch zunächst mal die Sprache der Rebellion und des Internationalismus war. Ne? Also man wollte aus dieser spießigen Enge der deutschen Provinz heraus und man wollte auch aus der Enge der deutschen Geschichte hinaus, indem man sich dann mit dem, genauso wie man sich im Film dann eher mit Hollywood identifizierte als dann mit dem deutschen Nachkriegskino. Also das alles Englische, alles Amerikanische war halt wild und interessant und international und grenzenlos. Und stieß aber dann eben in den 60ern auf eine Jugend, die zum überwiegenden Teil noch gar keinen Englischunterricht hatte. Also der Englischunterricht ist ja jedenfalls in Westdeutschland an den weiterführenden Schulen überhaupt erst in den 60er Jahren flächendeckend eingerichtet worden. Es gibt wunderbare Dokumente aus der Zeit, frühe 60er, als er zum ersten Mal in größerem Umfang englischsprachige Musik in die Plattenläden gelangte, also mit so Aussprachehilfen für Schallplattenverkäufer und Verkäuferinnen, wie man jetzt die jeweiligen neuen Titel von den Beatles, also mit so deutscher Umschrift.
Das ist wirklich großartig. Sehr schön. Ja, aber das hat ja bis in die 70er, also ich erinnere mich, die ersten Platten der Scorpions, auch das ist erschütternd, ja. Das hat sich dann ein bisschen geändert mit dem Folk Revival und den ProtestsängerInnen in den 70er Jahren. Da ging es dann auf einmal und vieles davon klingt ja auch bis heute ganz gut. Ich denke nur mal an Rio Reiser, Tonscheine Scherben, das kann man ja bis heute wirklich sehr gut gut hören, aber ist das vielleicht auch ein Spezifikum der deutschen Sprache, dass sie sich dann für Protest doch besser eignet als für Poesie?
Na, das ist erstmal ein Spezifikum von Rio Reiser. Es gibt auch ganz viele Protestlieder, auch gerade aus den späten 60er, frühen 70er Jahren, also diese ganze Schule von Dieter Süverkrupp und Franz Josef Degenhardt und auch Hannes Wader, die wirklich sich anhört wie vertonte Analysen der marxistischen Dialektik. Ne? Und das war tatsächlich das große Talent von Rio Reiser als Texter und von Tonsteine Scherben, diesen Protest, das Politische in eine persönliche und auch im positiven Sinne pathetische Form zu bringen. Es gibt auch ganz viele religiöse, biblische Anspielungen in den Texten von Reiser. Also das heißt, da wird das zum einen auf eine lebensweltliche Ebene gehoben, das Politische, und gleichzeitig so aufgeladen mit so religiösen Motiven. Und da ist er wirklich ein singulärer, neben dann auch in einer anderen Weise Udo Lindenberg, der in den 70ern dann natürlich als erster sowas wie die Jugendsprache der Zeit, die Sprache der Straße und des Rotlichtviertels in Hamburg, die Kiez- und Ludensprache dann so in den Pop bringt, dann zum ersten Sprachschöpfer wird. Aber das sind, es gibt tatsächlich viel, wo man merkt, die deutsche Sprache eignet sich vielleicht für Protest, aber der Protest eignet sich jetzt auch nicht immer unbedingt für Musik.
Jens Weißer, wir könnten das natürlich noch ewig weiterführen. Es ist zwar nur 200 Seiten dick, dieses Buch, aber da steckt wirklich eine Menge drin. Auch Deutsch, Rap spielt natürlich eine Rolle, Hip-Hop und so weiter. Ich wollte nur noch mal ganz kurz auf die Gegenwart kommen, weil auch das spielt ja bei Ihnen eine Rolle. Und da ist es ja nicht unbedingt leichter geworden mit der deutschen Sprache. Das merken wir auch hier im Radio zum Beispiel. Stichwort Gender, Stichwort kulturelle Aneignung und so weiter. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, da kann man vieles falsch machen. Könnte das vielleicht sogar dazu führen, dass demnächst dann wieder weniger auf Deutsch gesungen wird? Was glauben Sie?
Naja, das schwankt ja. Ich habe schon das Gefühl, es gab auch gerade eine Studie, dass die öffentlich-rechtlichen Radiostationen irgendwie weniger deutschsprachige Musik spielen. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass es irgendwie so kompliziert mit dem Gendern geworden wäre, weil es findet ja im Mainstream-Pop auch nicht statt, sondern dass die deutschsprachige Musik gerade so langweilig geworden ist. Das liegt eher daran, dass die ganzen Mainstream-Künstler und Künstlerinnen die Musik nicht mehr selber schreiben, also die Texte nicht mehr selber schreiben, sondern sich das von irgendwelchen Songwriter-Camps dann irgendwie am Fließband zurechtbauen lassen. Dementsprechend ist dann vieles auch austauschbar und langweilig und überschreitet dann auch oft die Grenze zu dem, was man dann doch wieder als spießig und schlagerhaft empfindet. Deswegen gibt es eine ganz starke, wenn man sich die Charts anguckt und auch die Radio-Playlists, sind wir momentan wieder in einer Phase, wo wieder vermehrt englischsprachige Musik gehört wird in Deutschland. Wie das schon mal in dem Ausmaß, glaube ich, tatsächlich zum letzten Mal, das versuche ich auch in dem Buch nachzulegen, in Westdeutschland kurz vor der Wiedervereinigung war. Mhm. Also bis Mitte bis Ende der 80er Jahre. Da war die neue deutsche Welle erledigt und eigentlich hörte man nur noch englischsprachige Musik, und die größten Künstler jener Zeit, Modern Talking und Sandra, sagen natürlich auch auf Englisch. Ich glaube, da wiederholt sich die Geschichte gerade.
Da kann man nur hoffen, dass die Wellenbewegung wieder zurückschlägt und vielleicht wird er dann irgendwann sogar wieder beim Eurovision Song Contest Deutsch gesungen und wir gehen dann vielleicht vom letzten Tabellenplatz nur ein oder zwei Plätze nach oben. Jens Walter, Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache. Vielen Dank für den Besuch. Das Buch ist erschienen im Duden Verlag. Da können Sie das alles nochmal nachlesen. 224 Seiten kosten 20 €. Ja, ich habe schon gesagt, vielen Dank, dass Sie hier waren.